Schönen guten Tag zur neuen Ausgabe von Medienlos, der Podcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Medienlos, bedient und gestreamt, alles, was man bei Netflix sehen und auch nicht sehen sollte. Heute mit der Serie Orange is the New Black bei Netflix. Ein kleiner Hinweis vorab. Ich nenne in diesem Podcast Markennamen wie Netflix und auch die Titel der entsprechenden Serien. Ich zeige hier mal an, dass es sich durchaus um eine kleine Art von Werbung handelt. Doch jetzt zur Serie. Orange is the New Black. Seit 2013 genießen viele diese Serie bei Netflix, dort ist sie auch exklusiv zu sehen. Sicher ist die Sache noch bis 2019, weil auch die gesamte siebte Staffel ist noch vertraglich gesichert. Soweit hat Netflix da Bestellungen ausgeführt. Der Autor der Serie ist Jenji Cohen. Jenji Cohen hat aber nicht alleine diese Serie geschrieben. Wenn man recherchiert, erfährt man, dass auch 23 weitere Autoren bisher an dieser Serie beteiligt sind. Es scheint also, dass man Serien oder ganze Folgen oder ganze Handlungsstränge einkauft und diese dann in die Serie einarbeitet. Ich gehe davon aus, dass Jenji Cohen da durchaus den Hauptpart bildet und da durchaus den Hut auf hat und für die Haupthandlung sorgen wird. Aber es gibt halt eine größere Anzahl an Autoren. Genauso verhält es sich auch mit den Regisseuren. Andrew McCarthy hat die Hauptarbeit der Regie geleistet, denke ich, aber es existieren 25 weitere Regisseure, die für eigene Parts oder für eigene Folgen zuständig sind. Ich finde, man merkt der Serie das auch ein bisschen an. Manchmal, wenn man gewisse Handlungsstränge und Folgen guckt, dann merkt man, dass einzelne Folgen oder mehrere Folgen hintereinander eine andere Dynamik besitzen als die Folgen davor oder danach. Ich denke mal, das liegt an den verschiedenen Autoren und Regisseuren, aber das macht die Serie auch aus, weil sie so einen wechselnden Flow bekommt. Man hat mal sehr schnelle Parts, man hat aber auch mal verhältnismäßig langsame, etwas ruhigere Parts und das ist, glaube ich, ein guter Teil und das ist auch eine gute Sache für so eine Serie. Eingeordnet wird sie als Drama, die Serie, als Mischung zwischen Comedy und Drama und ich bin aber der Meinung, dass die dramatischen Szenen überwiegen. Der Comedy-Anteil ist manchmal doch verhältnismäßig gering und ich finde, dass Comedy der Sache nicht ganz gerecht wird. Ich finde, das ist eine sehr gut aufgezeichnete Gefängnisserie, die das sehr, sehr gut macht, die Schwierigkeiten innerhalb eines Strafvollzuges zu zeigen. Und das macht es mehr aus als der lustige, als der Comedy-Anteil. Zur Rahmenhandlung kann man sagen, es geht um die Hauptdarstellerin Piper Chapman, die gespielt wird von Taylor Schilling, die mir persönlich noch nicht so ins Auge gefallen ist. Und diese Piper Chapman führt im Mittleren Westen ein ganz gutes Leben, hat ein Startup, wo sie Seife herstellt, wo sie sich gut eingelebt hat. Sie hat einen Verlobten, dieser wird gespielt von Jason Biggs. Jason Biggs kennt man als Hauptdarsteller aus American Pie. Und sie hat sich da in so ein sehr konservatives, schönes Leben. Beide sind sehr verliebt und beide spielen das sehr gut. Und dann kommt etwas, sie wird für ein Vergehen angeklagt, was fast verjährt wäre, was kurz vor der Verjährung steht. Und für dieses Vergehen kommt sie 15 Monate in den Strafvollzug. Und interessant ist, wie gezeigt wird, dass ihre gesamte Umgebung, die sie natürlich anders kennt, von dieser Vergangenheit nichts wusste. Also sie hat eine Vergangenheit verschwiegen und ihr Verlobter und die Familie des Verlobten wusste von dieser ganzen Sache nichts. Und am Anfang sieht es so aus, als würde auch das gar keinen Einfluss haben. Aber man merkt nachher, und das wird auch so heraus, Jason Biggs, das kann ich jetzt ohne zu spoilern sagen, löst dann die Verlobung. Und für mich hat es ein bisschen den Anschein, als ist Jason Biggs als Prominenter dort eine Art Starthilfe für die Serie. Ein Zugpferd, ein Rollenzugpferd, was man eingesetzt hat, um diese Serie gut in Gang zu bekommen. Es ist ja auch nicht illegitim, das kann man auch machen. Ich finde nur, dass es hier einen deutlichen Ansatz hat. Man merkt es ein wenig, es wird einem nicht ganz verschwiegen. Weitere wichtige Rollen außer Piper, man muss sagen, die kommt nachher dazu. Laura Prepon kommt nachher dazu als Alex Voss, als ehemalige lesbische Partnerin von Piper, die auch dann in dem Gefängnis ist, die für dasselbe Vergehen, aber halt für das Vergehen Drogenkurier gewesen zu sein, angeklagt wird. Und die beiden sitzen dann gemeinsam in ein Litchfield in diesem fiktiven Strafvollzug. Und das hat auch nochmal eine gewisse Dynamik, weil die beiden zueinander finden und dieses Klischee im Gefängnis, lesbische Beziehung, das wird da so ein bisschen aufgenommen, aber diese beiden haben so eine interessante Beziehungsdynamik, dass man die beiden auch sehr stark innerhalb der Handlung anfängt zu beobachten. Was ist bei denen los? Wie leben sie? Wie haben sie wie überleben sie? Das ist immer ein großes Thema und man bekommt das Gefühl, dass alle Angestellten einer Justizvollzugsanstalt komplett geisteskrank sind oder komplett fehlende Empathien haben oder so. Also das ist schon sehr hart dargestellt. Ich kenne es zum Glück nicht irgendwie aus einer Realität und kann es nicht vergleichen, aber es ist hart dargestellt. Aber vielleicht tut das der Serie auch gut, dass es so drastisch dargestellt ist. In weiteren Rollen ist unter anderem Crazy Suzanne. Crazy Suzanne tritt ganz am Anfang schon auf. Es wird gespielt von Ozu Aduba, einer großartigen Schauspielerin, die diese verrückte, diese wirklich schwerst gestörte Person super darstellt, mit ihren Macken, mit ihrem so einen Rainman-artigen Ausfällen, die sie aber super darstellt, dass man hinguckt und denkt, ja, das ist überzeugend. Und das macht die wirklich gut. Nicht umsonst, sie hat den Critics' Choice Award 2014 bekommen. Sie bekam den Primetime Emmy 2014, 2015 und 2017 für die Ausübung dieser Rolle. Und ich persönlich finde das mehr als gerechtfertigt, weil das super rüberkommt, wie sie das macht. Daniel Brooks, Tasty ist so ein Charakter, der als eigentlich viel zu intelligent für den Knast wirkt. Sie ist viel zu kreativ. Sie hat Tiefen in ihrem Leben erlebt und sie hat immer versucht zu überleben, immer den Kopf oben zu behalten. Und hier in dem Fall ist es halt so, dass in diesem Gefängnis durch die Umstände, dass sie ihr immer schwerer fällt, trotzdem rappelt sie sich mal wieder auf. Sie wird mal die Assistentin vom Gefängnisdirektor. Sie kriegt immer wieder so ein bisschen die Kurve, aber auch da kommen immer wieder Umstände, die das immer wieder einreißen. Natasha Lyonne ist eine der tragenden Rollen. Viele kennen auch sie aus American Pie. Sie spielt hier die Nikki Nichols, eine schwerst mit Drogenproblemen behafteten Charakter. Unglaublich gut gespielt. Immer dieses leicht eingeschränkte, immer dieses leicht diese Drogensucht, dieses Suchtverhalten, dieses abhängig sein von etwas hinterher zu rennen, dann als eine der wenigen ihre lesbischen Neigungen stark auslebend, offen auslebend, das kommt auch hier in dem Fall sehr deutlich und auch das spielen die Charaktere super und nicht nur, sie spielen es nicht nur im Einzelnen sehr gut, sie spielen auch miteinander sehr gut. Also ich habe jetzt noch nicht gelesen, wie lange die da miteinander eingeschlossen waren, aber auch das funktioniert super gut. Nick Sando ist als Joe Caputo, der eigentlich für diesen Strafvollzug viel zu weiche Gefängnisdirektor, der als einziger dort immer wieder den Anschein macht, als wenn er die Resozialisierung der Strafgefangenen wirklich im Auge hat, dass auch diesen Teil spielt er super gut. Dieser Joe Caputo tut einem fast immer ein bisschen leid. Man denkt, der arme Kerl, er tut zu viel, aber es dankt sich halt nicht und man bekommt so ein bisschen Einblick in den amerikanischen Strafvollzug. Auch dieses Litchfield, dieses fiktive Gefängnis, wird von einer, nicht eben vom Staat geleitet, so wie es bei uns in Deutschland üblich ist, sondern von MCC, einer Firma, was in den USA sehr üblich ist, dass Firmen Strafvollzug leiten, diese Firmen wirtschaftlich arbeiten müssen, einen Tagessatz pro Kopf bekommen und damit wirtschaftlich arbeiten müssen und dann natürlich probieren, Gewinne herauszuwirtschaften. Auch das wird hier ein bisschen deutlich, wer noch keine Einblicke in dieses System hatte, der bekommt sie hier so leicht. Wer sich in aller Tiefe für die Person interessiert, Wikipedia bietet da eine sehr gute und sehr tiefe Sammlung von Charakternachreden und Aufzeichnungen, wie die Charakter gemeint sind und wie sie dargestellt werden sollen. Und ich finde, Das ist auch sehr gut. Auch das Beziehungsgeflecht wird hier nochmal aufgedröselt. Also wen diese Serie in aller Tiefe interessiert, der sollte sich da mal bei Wikipedia reinlesen. Die haben das wie immer gut aufgelistet. Zurzeit befinden wir uns in der 6. Staffel. Die 6. Staffel ist aus meiner Sicht nicht die stärkste Staffel, aber auch generell hat die Serie jetzt in den letzten 2 Staffeln eine leichte Geschwindigkeitskurve nach unten genommen. Ich sage nicht, dass die Handlung schlechter geworden ist, das würde nicht stimmen, aber der Schwung ist so ein bisschen raus und man sitzt so ein bisschen mit dem Gefühl da und denkt, wie lange geht diese Handlung noch gut? Nichtsdestotrotz gibt es in der ganzen Serie gute Momente und ich möchte einen aus der 6. Staffel mal ganz besonders nennen. Figueroa, eine Figur, die ich noch nicht genannt habe, ist auch eine Direktionsmitarbeiterin, die mit Joe Caputo eine sehr ungewöhnliche, eine sehr lose Beziehung führt. Die beiden treffen sich und es geht letztendlich viel um Sex, es geht um sich abzuleben aneinander, aber einseitig gibt es eine etwas tiefere Beziehung. Joe Caputo gibt dieser Beziehung mehr rein, als Figueroa bereit ist, selber zu geben. In dieser 6. Staffel gibt es die Szene, dass Joe Caputo versetzt werden soll. Er möchte ein letztes Treffen mit Figueroa. Er geht in eine Karaoke-Bar und es gibt eine Geschichte um Figueroa und Bruce Springsteen, die sie ihm nennt. Ich möchte da nicht weiter raus. Ihr werdet das noch sehen. Und es kommt zu einer sehr schönen Szene, dass in dieser Karaoke-Bar Joe Caputo auf die Bühne geht und für Figueroa einen Song von Bruce Springsteen interpretiert. Das macht er nicht nur gut, aber er spielt es so seelisch tief. Man ist schon sehr gerührt, wie er das macht, wie er damit hier umgeht. Warum er das macht, verrate ich jetzt wie gesagt nicht, aber ich kann einen Tipp geben. Courtney Cox von Friends, also Monica aus Friends, hat handlungsmäßig damit zu tun. Ja, eine Frage, die ich mir stelle, nach 6 Staffeln darf man die mal, ich meine, seit 2013 läuft die Sache und es gibt die Frage immer wieder bei Serien, bei Filmen, ist die Sache gut gealtert? Und ich habe mir letztens aus Recherchegründen nochmal die Staffel 1 angesehen. Ich finde, der Abstand reicht noch nicht, um von gealtert zu sprechen. Das ist einfach noch nicht der Punkt erreicht, wo ich sage, oh, ich schaue nochmal in die 1. Staffel, ich gebe mir diese Serie nochmal ran, ich gehe nochmal rein in die Serie und versuche mir nochmal diesen Handlungsstrang gut anzutun, um vielleicht nochmal Sachen zu entdecken, die ich bisher noch nicht kenne. Und an diesem Punkt bin ich noch nicht. Da merke ich, diese Serie ist eben für mich noch gar nicht gealtert. Vielleicht wird das in 2-3 Jahren anders sein. Momentan reicht es mir noch nicht, um von gealtert, weder von gut noch von schlecht, einfach mir reicht es noch gar nicht aus, um von gealtert zu sprechen. Kommen wir zum Schluss der ganzen Sache. Wir müssen ein Fazit ziehen. Und dieses Fazit sagt mir, die Kernfrage der ganzen Sache ist Staffel 6, what's next? Also wie geht es weiter? Ich weiß, die Verträge laufen bis 2019. Das heißt, die gesamte 7. Staffel ist abgedeckt. Ich bin der Meinung, vielleicht sollte man diesen Punkt nutzen und sollte ein schönes Ende finden, sollte einfach sagen, okay, wir haben so eine gute Serie gebaut, wir geben die jetzt, wir lassen die mit Würde zu Ende gehen, wir basteln ein schönes Ende und wenn uns die normale Staffellänge von 12 Folgen circa pro Staffel nicht reicht, na meine Güte, setzen wir 2 Folgen ran und dann bringen wir das Ding würdig zu Ende und haben eine schöne runde Serie produziert. Erfolg war es allemal. Ich finde, es wäre zu schade, wenn man auf der Zielgeraden das jetzt versaut. Ich bleibe dabei, gute Serie, durchaus sehenswert. Also für jemanden, der sich mit diesem Thema anfreunden will und in der 1. Staffel merkt, mich zieht das, dem kann ich sagen, bleib dran, es lohnt sich. Es ist eine absolut runde Serie, auch wenn sie jetzt, finde ich, innerhalb der letzten 2 Staffeln etwas abflacht. Aber das ist bei langen Produktionen so, da muss man etwas damit leben. Fazit ist also, gute Serie, wenn sie jetzt ein würdiges Ende bekommt. Ja, soviel zu Orange is the New Black. Ich möchte mich jetzt verabschieden. Hier war Markus Kuslinski. Ich sage nur, bleibt dran bei Netflix, genießt diese Serien. Ich werde weiter berichten. Tschüss.